Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des System Matters Podcast. Mit mir dabei ist der Daniel.
Hallo.
Und wir haben den Frank zu Gast.
Hallo.
Ich bin der Patrick und bevor wir einsteigen, wollte Frank noch eine Anekdote loswerden.
Ja, eine Kleinigkeit.
Wir das auch direkt ab.
Ein Schwank aus meiner Jugend. Nein, ist gar nicht so lange her. Es ist eine Kleinigkeit nur. Ich würde gerne jemanden grüßen, nämlich den Peter. Der Peter, den habe ich kennengelernt auf einem Festival. Und ich habe da mit ein paar Freunden, saßen wir da, haben was getrunken und haben gequatscht. Und haben uns dann irgendwie über Bud Spencer-Synchros, also hier die Rainer-Brandt-Synchros, haben wir uns unterhalten. Und die zwei. Natürlich. Und ja, natürlich, ist ja, wie und man sich halt so unterhält. Sitzt halt zusammen, trinkt ein Bierchen und dann unterhält man sich darüber. Und dann kommt auf einmal so ein Typ um die Ecke, so von hinten ran und meint so, sag mal, bist du der Purple Tentacle? So, das ist ein 2000-Mann-Festival gewesen, also wirklich klein und auch nichts, was mit Rollenspiel zu tun hat, ne? Also, das war so Doom-Metal und Blues und so. Aber ja, dann kommt er auf einmal in der Ecke und ich erstmal so ziemlich baff, so was, ja, wieso? Ja, pass auf, ich habe ja dich gerade gehört, war schon die ganze Zeit überlegen, woher kenne ich die Stimme? Und in dem Moment, als du angefangen hast, über Filme zu quatschen, da wusste ich es. Ja, das war der Peter, den würde ich hier gerne mal nett grüßen. Der hört uns, also der eine Hörer, der den Filmpodcast hört, den würde ich gerne an dieser Stelle grüßen. Peter, wenn du das hörst, alles Gute, vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Das nur so als kleinen Schwank. Wir haben uns dann auch noch lange über Rollenspiele und auch über den Verlag und diverse Dinge unterhalten. War echt witzig.
Ja, klasse. Ja, dann schöne Grüße.
Genau.
Ja.
Aber wir reden über was anderes. Und zwar sagt uns das jetzt der Daniel.
Ja, wir haben schon lange keine normale Episode mehr gemacht, weil uns ja auch in gewisser Weise diese allgemeinen Rollenspielthemen ausgehen. Also zumindest, mich sprechen die nicht an, ich weiß irgendwie nicht, irgendwie habe ich den Eindruck, wir hatten irgendwie schon wahnsinnig viel besprochen, wie man Horror am Spieltisch erzeugt und wie man als Spielleiter irgendwie Tipps macht, um Kampfszenen darzustellen und so weiter und so weiter. Aber es gibt etwas, das habe ich nie gemacht als Spielleiter. Das würde ich auch erstmal an euch weitergeben, die Frage. Ich habe nie Worldbuilding betrieben. Ich habe nie meine eigene Welt gebaut, habe ich nie gebraucht. Ich war immer völlig zufrieden mit den Vergessenen Reichen oder mit unserer Welt, wenn man Cthulhu spielt oder sowas. Ich habe nie irgendwie mich hingesetzt und eine eigene Fantasy-Welt oder sowas aufgebaut. Ich fand es immer cool, in, weiß nicht, Cimmerien zu spielen, wenn man Conan spielt oder was. Aber ich habe das nie selber gebaut. Habt ihr das schon mal gemacht?
Also ich bin ja mit DSA groß geworden, da ist die Welt schon sehr ausführlich gebaut worden. Ich habe aber in der Tat schon mal angefangen damit. Wir haben es leider nicht lang genug gespielt, weil ich glaube auch dreimal das System gewechselt ist. Wir haben, glaube ich, mit D&D dann angefangen als Regelwerk und sind dann irgendwie auf Fate umgestiegen und irgendwie hat sich dann aber auch verlaufen. Wo ich aber jetzt kein Worldbuilding betrieben habe, sondern maximal ein Regionalbuilding oder ein... Wir kommen ja gleich nochmal genauer rauf, aber mein Ausgangspunkt war eben ein kleines Dorf. Die Leute sind eigentlich auch nie weiter als aus diesem Dorf rausgekommen. Und wir hatten dann maximal so die ersten Städte und mussten dann aber da raus als Flüchtlinge, weil der Drache, also so klassisches, der Drache hat das Dorf zerstört und wir müssen uns jetzt eine neue Heimat suchen. Das sollte so die Kampagne sein. Haben wir leider nie lang genug gespielt, um daraus mehr zu entwickeln.
Würde ich gerne nochmal nachfragen. Hast du dann dich wirklich zu Hause hingesetzt und dann aufgeschrieben, hier, da ist das Dorf so und so und dann gibt es irgendwie die Stadt, die ist irgendwie heißt so und so und da leben die Gilden und die Herrscher und da ist ein Gebirge oder wie hast, oder hast du das so nach und nach wachsen lassen oder wie kann man sich das vorstellen bei dir jetzt?
Also wir hatten am Anfang nur das Dorf. So, das hatte ich vorgegeben, auch aufgrund der Charaktere, die wir erstellt hatten. Die hatten da alle ihre Rolle drin. Es gab eine Landkarte, eine grobe, zumindest von der Region. Es gab irgendwie dann die Felsen und hinter denen lebte der Drache und irgendeiner hat das dann bei der Charaktererstellung so rausgekommen, hat den dann irgendwie mal getriggert und darum ist der irgendwie sauer geworden. Das war alles, was ich zu Beginn hatte und dann mussten sie los und dann haben sich, ich weiß gar nicht, wie ich dann auf so zwischen die Geschichten gekommen sind, wie irgendwie ein Goblin-Stamm, der da lebte, aber ich habe dann sehr viel von den Spielern aufgegriffen, also ein Spieler, der dann gesagt hat, ja, wieso leben die eigentlich nicht auf Bäumen und plötzlich lebte mein Goblin-Stamm dann eben nicht wie üblich irgendwie in irgendwelchen Höhlen, sondern es waren eben Goblins, die in so Baumhäusern lebten und dazwischen Brücken hatten und irgendwie eine unserer Spielerinnen ist dann irgendwie Häuptling des Goblin-Stamms geworden durch irgendein Ritual, was sie sich ausgedacht hatten. Und irgendwie Magie war verfolgt und dadurch ergaben sich in der weiteren Ferne also schon irgendwie Magier, die nicht wollten, dass alle Leute das können und entsprechend magisch Begabte verfolgt hatten. Das hat sich aber im Zusammenspiel mit den Charakteren oder mit den Spielern eher ergeben.
Die Frage, die sich wahrscheinlich alle Hörer stellen, ist, die ganze Geschichte begangen in einem Dorf. War das vor oder nachdem wir Beyond the Wall gemacht haben?
Es war weit davor, sonst hätten wir es natürlich weitergespielt, weil dann hätte ich diese Regelsysteme nicht immer so wechseln müssen. Nein, so schlimm war es jetzt nicht, aber ja.
Aber schau mal, schon damals war der Grundstein gelegt. Dieser Kern des Dorfes, der uns nicht wieder loslässt, ja.
Ja.
Ja, das Dorf ist halt das Ding, ne?
Ja.
Das
ist, ich meine, da kommen wir ja gleich nochmal drauf zu, aber es ist ein super einfacher Einstieg für sowas.
Ja, Dorf matters eben, ja.
Ja.
Aber du hast dich jetzt nicht hingesetzt und erstmal so 300 Seiten Welt aufgeschrieben
und eine Karte gemalt. Da habe ich auch gar keinen, aber das ist schon fast der erste Punkt, den wir haben wollten oder den wir gleich ansprechen würden. Das wäre mir zu viel Arbeit und auch zu vorgegeben gewesen. Mein Ansatzpunkt dabei war jetzt nicht, ich baue mir eine Welt zusammen, also mache Worldbuilding im Voraus, sondern ich will diese Welt gemeinsam mit den Spielern erkunden und mich selber so ein bisschen auch fordern lassen durch Ideen, die dann von Spielern kommen und das gemeinsam entstehen lassen. Das war für mich so ein Anknüpfungspunkt dabei.
Kann ich direkt auch dran anschließen. Also für mich ist Worldbuilding halt auch, also als du damit ankamst mit dem Thema, Daniel, da habe ich zuerst gedacht, oh nee, jetzt geht es hier darum, sich hinzusetzen und dann, wie man hier so ein 300 Seiten Hintergrundband so jetzt übertrieben schreibt und am Ende kommt dabei sowas raus wie hier, erzähl mir von deinem Charakter, weißt du so. Das ist so das Schlimmste, was man in Rollenspielkreisen machen kann und dann erzählt dir einer von seiner Welt. Das habe ich nämlich mal als Spieler erlebt, dass ein Spielleiter das gemacht hat, der hat sich eine total tolle, in Anführungsstrichen, ja, Hintergrundwelt überlegt, also hat er echt viel Energie reingesteckt. Das war aber irgendwie alles so, das war halt nicht gut. Und er wollte es immer unbedingt spielen und wir haben da auch ein paar Mal drin gespielt mit, ich glaube mit Savage Worlds war es, aber es war halt nicht gut. Er wollte uns unbedingt immer zu diesen Highlights lotsen, die er sich da irgendwie gebaut hat und wir wollten aber irgendwie auch nicht so richtig da hin und naja, egal, war dann immer selber so ein bisschen enttäuscht. Und ich selber habe das auch nie gemacht so. Was ich halt gemacht habe, ist so jetzt hier Beyond the Wall mäßig oder Dungeon World, wo das ja eigentlich auch so gedacht ist, dass man innerhalb der Gruppe, also nicht einer gibt die Welt vor, hat die halt gemacht und hat die im Kopf oder in seinem Notizbuch, sondern man macht die halt zusammen. Oder so wie Microscope halt, dass man da was designt zusammen in der Gruppe und darauf dann aufbauend irgendwas macht. Aber so einer baut das jetzt zusammen und dann kommt er damit und sagt, guck mal, wie toll. Das hat für mich den Charme von, ich habe mir selber ein Regelwerk ausgedacht. es gibt so drei Dinge, die man irgendwie machen kann. Also in seinem Kämmerlein, das ist ein Abenteuer schreiben. Dafür gibt es übrigens ein tolles Buch. dann kann man Welten schreiben. Das ist schon echt lästig und anstrengend. Und man kann halt auch Regelwerke schreiben und das ist meistens, geht das in die Hose, so sag ich mal, in den meisten Fällen.
Also alles ist wahnsinnig schwer. Alle drei Dinge brauchen sehr viel Fertigkeit, um die entsprechend gut rüberzubringen. Und bei diesem Worldbuilding klingt, ich glaube, immer Tolkien mit. Also der Professor, der sich eben hinsetzt und dann eben eine Welt schreibt mit Sprachen, mit Liedern.
Ja, genau. Lange Geschichte.
Wirklich, wirklich lange Geschichte. Ich hatte in einem Podcast, ich weiß nicht mehr, in welchem Podcast das war, hatte ich gehört, dass aber viel mehr Leute den Herrn der Ringe gelesen haben, als zum Beispiel das Silmarillion, wo eben diese Welt beschrieben wird und diese ganzen anderen Extrasachen, die so da sind. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Das kannst du aufs Rollenspiel übertragen. Ja, für die Vergessenen Reiche gibt es wahnsinnig viel Material, genauso wie für DSA wahrscheinlich nochmal 10-mal mehr Material gibt. Aber eigentlich ist das gar nicht so spannend. Es geht eigentlich um das, was dann am Spieltisch passiert, das, was gespielt wird.
Ich glaube, das Wichtige ist, das gilt auch für Welten wie DSA und wahrscheinlich auch die Vergessenen Reiche. Du musst es trotzdem ja zu deiner Welt machen. Du hast zwar eine Vorgabe, du musst sie trotzdem ja immer anpassen. Also wir weichen jetzt schon so ein bisschen ab, aber das zeigt sich auch dann daran. Ne? Wir hatten eine Jägerin bei uns in der Gruppe, ansonsten nur gesellschaftliche Charaktere. So, und irgendwann wurde da ein Geweihtenstatus draußen. Eigentlich gibt es den Tempel nicht in der Stadt und da gab es den bei uns in der Welt in der Stadt. Ne? Und plötzlich hat das eine ganz andere Bedeutung bekommen. Das sind Kleinigkeiten, die manchen vielleicht schon zu weit gehen, weil im Buch steht, da gibt es diesen Tempel nicht. Aber du musst die Welt eben zu der Welt der Spieler machen.
Das Ding ist ja auch, wenn man so eine große Kampagnenwelt hat, wie jetzt die Reiche oder halt Aventurien, da spielst du ja auch nie das ganze Ding. Also selbst wenn du dir einen Zeitpunkt in der Historie dieser Welt erstmal, den musst du dir ja meistens auch aussuchen oder ist halt vorgegeben von der Kampagne, die du spielen willst oder den Abenteuer. Aber dann hast du halt zwar deinen Zeitpunkt, aber der Ort ist dann ja auch nochmal so. Wenn ich jetzt eine Bornland-Kampagne spiele in Aventurien, dann brauche ich keine Informationen über Anfa oder dem Horasreich. Das kann ich mir sparen, ne? Das spiele ich ja gar nicht. Das ist auch komplett außen vor. Und wenn ich dann da wieder spiele, kann ich ein völlig anderes Spielgefühl haben, als ich in Bornland hatte. Das wird zwar auch nicht so toll sein, weil die Regeln einfach nicht so toll sind, aber ist halt völlig anders.
Aber
so.
Ich finde das eigentlich aber an sich geil. Ich habe sehr viel vergessene reiche Material. Ich lese auch immer wieder gerne drin rum. Ich mag das schon sehr gerne. Also ich habe 4 oder 5 Bücher und eine Box über Tiefwasser oder so.
Inspiriert ja
das
auch.
Ist, genau, es ist schon, das ist schon sehr inspirierend, das ist schon ziemlich cool. Aber ich habe sowas eben noch nie gemacht. Wir spielen ja bald Dungeon Crawl Classics und ich dachte mir, Dungeon Crawl Classics besitzt keinen Hintergrund in dem Sinne, es gibt keine Weltenbeschreibung. Es gibt eben nur so Versatzstücke mit Name-Dropping oder sowas. Es gibt Punja, das ist so eine riesige Stadt, eine Metropole, in der ziemlich viele Kulte auch existieren und merkwürdige Dinge passieren können. Es gibt hier und da die bekannten Reiche, wie sie sich nennen und so weiter. Aber ansonsten, es gibt nicht so richtig ausgearbeitetes
Götter
Material.
Gibt's, ne? Götter
die Götter gibt es natürlich, genau. Und auch die einzelnen Patrone, Sesrakan, ja, genau. Den großen Magier oder sowas. Oder die Trias, ne, die Schicksalsgöttinnen und sowas. Das gibt es. Aber so eine Landkarte oder sowas gibt es in dem Sinne nicht. Ich dachte mir, es wäre aber ganz cool, wenn man das hätte. Also wenn man zumindest einen Teil davon hätte. Und dann habe ich etwas recherchiert. Wie gesagt, ich habe mich nie damit beschäftigt. Ich wollte dann einfach mal gucken, wie man anfängt mit Worldbuilding. Und ich wollte das nicht alles alleine machen, weil ich wollte mich nämlich nicht hinsetzen und dann irgendwie 15, 20 Seiten schreiben, nur erstmal Hintergrundgeschichte, sondern ich wollte es eben Schritt für Schritt machen und habe nach einer Art von Anleitung gesucht. Und ich entdeckte dann einen Artikel von Mike Kohler von der Seite Roleplaying-Tipps. Und der hatte ein paar Punkte, die ich ganz interessant fand. Und vielleicht können wir uns die einfach mal anschauen.
Genau, wir werden uns den jetzt nicht im Detail angucken, sondern nehmen ihn so ein bisschen als Inspiration für uns. Werden uns aber eben eher an den Überschriften entlanghangeln und dann so ein paar Aspekte, die uns dazu einfallen, besprechen, anstatt jetzt in die Details zu gehen, was dann dort aufgelistet ist. Wir verlinken euch den Artikel aber natürlich unter der Folge. Und der erste Punkt ist, fang klein an und arbeite dich nach oben durch oder werde größer. Darum war ich gerade schon mal so ein bisschen zitterig, in Anführungsstrichen, bei meiner Beschreibung, weil das ja genau das ist, was ich gemacht habe. Ne? Also es gab nicht mehr als das Dorf. Die Spieler wussten oder die Charaktere wussten auch nicht mehr als das Dorf und vielleicht so ein paar Kleinigkeiten drumherum oder von der großen Welt, die man als Gerüchte mitgekriegt hat. Aber das ist das Schöne an so Fantasy-Welten. Viele Leute kommen eben auch nie aus ihren Dörfern raus. Nachrichten verbreiten sich noch nicht schnell. Dadurch hatte ich eigentlich eine riesige weiße Fläche drumherum, die ich schön befüllen konnte.
Ed Greenwood hat ja die Vergessenen Reiche angefangen zu schreiben bzw. aufzubauen, als er irgendwie 6 Jahre alt war. Er hat ja Kurzgeschichten geschrieben, die wahrscheinlich nicht sehr beeindruckend waren mit 6 Jahren, aber hat zumindest welche geschrieben. Der wusste damals nicht, dass das alles irgendwie in derselben Welt oder so stattfindet. Aber das hat sich dann später immer weiter und weiter entwickelt und dadurch wurden die Sachen immer größer und größer und dadurch ergab es dann eben auch ein Gesamtbild. Ne? Also lange bevor es D&D gab und lange bevor er Artikel an den Dragon geschrieben hat. Es ging dann genau so los. Also er hat dann eine Story geschrieben über Myrt war es dann, glaube ich, den Geldverleiher, wie er jetzt ist. Aber damals war es, glaube ich, Myrt der Kämpfer oder was. Und der hat dann in der Stadt irgendwas gemacht und dann gab es da Chaos und er musste aus der Stadt fliehen. Und dann ist er zur nächsten Stadt gegangen. Irgendwann hat sich diese Glieder von Städte haben sich dann irgendwann zur Schwertküste entwickelt. Man hat also zuerst dieses kleine Ding und dann wurde das immer größer und dann hat man so einen ganzen Küstenabschnitt gehabt und dadurch wurde dann irgendwann der Norden und so weiter und so weiter. Und ich glaube, das ist schon mal als Weg nicht verkehrt, wenn man Worldbuilding machen möchte. Man sollte, glaube ich, nicht mit dem Planeten anfangen.
Fände ich aber irgendwie auch spannend.
Du würdest mit dem Planeten anfangen?
Ich weiß nicht, ich glaube nicht, aber ich finde die Herangehensweise fände ich halt ganz spannend. Wenn man sagt, okay, jetzt vielleicht der Planet nicht, aber der Kontinent vielleicht. Oder halt überhaupt mit der Karte anzufangen, fände ich halt ganz cool.
Weißt du, worüber ich nachgedacht habe? Ich habe gedacht, ob ich zuerst mit dem Mond anfange. Hat das Ding 2 Monde vielleicht?
Willst du mich jetzt veralbern?
Nein, wirklich nicht. Ich dachte...
Ich habe gerade echt gedacht, der will mich jetzt
verarschen.
Ich würde mir den Mond überlegen.
Nein, ich dachte wirklich, Moment, also das ist so ähnlich wie bei der alten Welt von Warhammer, wo ich dachte, ja, warte mal, 2 Monde? Das ist aber eigentlich ganz cool. Okay, warte mal. Wie sehen denn die Sterne aus? Wie sehen die Gestirne aus? Wie ist diese Welt sozusagen kosmisch verknüpft erstmal?
Das sind auf jeden Fall Dinge, wenn du jetzt wirklich sagst, es gibt 2 Monde oder es gibt einen eigenartigen Sternenhimmel, das sollte man dann auch schon haben, wenn man mit dem Dorf anfängt. Weil du kannst ja nicht sagen, so, jetzt fangen wir ein Dorf an und dann breitet sich das so aus, wie gerade beschrieben, über die weiße Landkarte, kommt hier was, kommt da was. Und irgendwann, so nachdem die Spieler da schon Stufe 5 drin geworden sind, sagst du, ach übrigens, der Himmel ist immer rosa.
Ja, genau, das ist richtig. Ne?
Und, ja. Und die Sonne ist so nah dran, ihr könnt die Flammen spucken sehen, so ungefähr. Und das ist ja dann wird es halt merkwürdig, ne?
In der Tat, ja.
Das ist halt so auch der Gedanke, den ich jetzt so hatte, wenn du jetzt wirklich von großen Reichen oder großen Konflikten irgendwie vielleicht ausgehen willst oder da Einfluss haben soll, dann wäre es nicht schlecht, wenn man zumindest den Rahmen hat. Also ich würde jetzt nicht in Details gehen, aber vielleicht so eine Idee von, was für Landschaften gibt es auf dem Kontinent, was für Klimazonen vielleicht. Auch wenn die Charaktere nicht unbedingt wissen, könnte das ja trotzdem irgendwie Einfluss haben oder so.
Ja, also ich glaube, man muss sich, das habe ich damals eben nicht gemacht, nicht, dass es Auswirkungen gehabt hätte bei den dreimal, wo wir gespielt hätten, sind eben so ein paar Basics noch dazu zu nehmen. Ich weiß gar nicht, ob ich damals schon eine Weltkarte hatte. Ich habe gerade ich muss mal kurz was nachgucken, Pause, mein Worldbuilders Guidebook von AD&D steht da sogar noch drauf. Also schon ein paar Jährchen alt. Die fangen auch mit der Karte, aber da geht es eben um eine Weltbau, ne, wo du alles auswürfelst und so. Ich weiß gar nicht, ob ich das Ding da testweise mal benutzt hatte oder einfach sowas geschaffen hatte. Ich glaube, so eine Karte kann so ein bisschen Gefühl mitgeben. Es gab von Aborea ja diese Box, ich weiß gar nicht, die gibt's glaube ich auch noch, wo diese riesige Weltkarte drin war. Ich glaube, die hatten wir irgendwann überlegt, als Weltkarte für uns einfach zu benutzen, weil die ganz nett war. Da kann man zumindest schon mal so ein bisschen geografisch einordnen.
Ich mag auch Karten halt, das ist halt auch so ein Ding. Ich glaube, viele Rollenspieler mögen Karten, das ist halt, wenn man so eine Karte vor sich hat, dann kann das auch schon die Fantasie anregen halt.
Ich glaube, das Entscheidende ist ja, so eine Karte gibt ja noch nichts vor, außer eine Grundlage. Du musst sie immer noch bevölkern, du musst immer noch sagen, wie die Menschen da leben, was leben da für Tiere, was auch immer. Das ist ja alles noch völlig offen. Nur du hast so eine Grobstruktur.
Ja, und wenn du auf dieser Karte, wo du vielleicht die Klimazonen schon sehen kannst und halt die Strukturen, also sind da viele Inseln, gibt es große Küstengebiete, gibt es große Seen oder weiß der Teufel, oder gibt es Eis. Auf dieser Karte kannst du dann ja auch schon dann dein Dorf, von dem du aus startest, platzieren.
Genau.
Dann kannst du dann doch wieder klein anfangen, aber du weißt halt, wo fange ich hier überhaupt an.
Im Grunde deckt sich das ja dann mit einem weiteren Punkt auf der Liste, nämlich, dass man mit dem Grundsätzlichen starten sollte, mit dem Wesentlichen.
Genau, hier werden einige Dinge genannt, die gerade ja mit Mond und Himmel im Prinzip auch schon angedeutet worden sind, aber auch, wie ist das mit Religion zum Beispiel? Also, was für Götter gibt es? Manchmal sind sie vorgegeben, wenn man einem bestimmten Regelmechanismus folgt, aber auch das ist ja schwierig später einzuführen. Also, einen neuen Gott einzuführen als Absonderlichkeit einer Region ist ja die eine Geschichte, aber so diese grundlegende Frage, wie hältst du es mit den Göttern oder wie häufig sind Zwergen, Elfen, so um Beyond the Wall aufzugreifen, da sind sie ja eigentlich gar nicht präsent. Und wenn man da anfängt, hat man andere Spielgefühle, als wenn man, was weiß ich, in Myranor mit, ich glaube, Löwenmenschen gibt's da, anfängt. Ne? Also das sind ja schon völlig verschiedene Grundlagen für seine Welt.
Ja, gleiches gilt natürlich dann auch eben für Klima, hatten wir ja gerade, ne? Also wie die Klimazone so ist. Ist so etwas, womit ich auch gerade so ein bisschen hadere, wo ich nicht genau weiß. Ne, Dungeon Crawl Classics ist ja schon so ein bisschen Sword and Sorcery-artiger. Also soll das eher so eine wüstenartige Dark Sun-Haftigkeit haben oder sehr dichten Wäldern und Nebel und sowas. Bin ich noch sehr, sehr unsicher. Weiß ich noch nicht genau, wie ich das mache. Was ich aber auch sehr interessant finde, ist zum Beispiel Politik. Haben wir hier eine Theokratie, also dass sozusagen Priesterkönige über die Landschaften herrschen? Oder ist es eine typische Monarchie? Oder ist es eine Oligarchie, wo die Reichen herrschen? Das wären so Faktoren, die man zumindest für den Landstrich, glaube ich, bestimmen sollte, in dem man sich gerade befindet.
Ja, das finde ich aber auch noch einfacher als mit den Göttern. Also ich finde, so wenn ich jetzt überlege, ich mache das jetzt wirklich so am Reißbrett alleine hier in meinem Kämmerlein, sind so Sachen wie, ja okay, Klima, alles klar, Herrschaftsform auch, ja, da ist die Auswahl ja auch mehr oder weniger begrenzt. Ich meine, da gibt es auch Extreme, aber ich denke, da findet man sogar bei Wikipedia eine Liste mit den geläufigsten, sag ich mal. Aber bei den Göttern, ne, bei Religion, da würde ich mich echt schwer tun. Ganz ehrlich, ich weiß nicht warum, es ist so eine ganz subjektive Sache, aber da nicht in diese Standardklischees zu verfallen und am Ende hast du halt so dieses, ja, entweder so das, was man aus Aventurien kennt oder halt irgendwie so griechische, römische Götter. Irgendwie so da reinzufallen, die Gefahr sehe ich halt da einfach. Dann hast du halt so generisch.
Ich weiß noch, dass ich mal mit Andreas, Dominik und Kite war es, glaube ich, da haben wir mal eine Runde Whitehack gespielt. Da ging es im Grunde auch darum, mit Fragen die Welt zu designen. Also wir haben in der Situation viele Fragen gestellt, auch was Dungeon-World im Grunde macht. Und da kam dann zum Beispiel, und ich glaube, die habe ich bisher immer wieder eingesetzt, die weinende Göttin vor. Die taucht immer mal wieder auf in Sachen, die ich schreibe, weil das eigentlich ein ganz cooles Konzept war. Und wir sind da irgendwie drauf reingegangen und dann, okay, der Kleriker, die weinende Göttin, bekommt man die Tränen irgendwie dann von so einer Statue und die muss man bei sich behalten, damit man eben die Zauberkraft von der bekommen kann. Und wenn das Amulett weg ist, dann ist auch die Zauberkraft weg, also muss wieder zu der Statue hinpilgern, um wieder seine Macht zu bekommen oder sowas. Solche Geschichten haben sich dann mit Fragen ergeben. Und das ist eigentlich grundsätzlich in dieser Situation und gerade bei den Göttern, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ich würde das sofort reinbringen am Spieltisch, wenn der Kleriker im Spiel existiert. Und dann würde ich den fragen, welchem Gott dienst du?
Vielleicht nicht nur dem Kleriker. Vielleicht ist es beim Worldbuilding auch gut, sich zu überlegen, was sind Fragen, die will ich nicht alleine hier beantworten. Also ich finde Göttersysteme, ich weiß noch, als ich die erste DSA-Runde hatte und die dann erstmal von mir ein Blatt Papier mit den verschiedenen Göttern mitgekriegt haben, oder Hintergrundinformationen, das ist immer so eine ganz schwierige Geschichte. Darum finde ich vielleicht auch da wirklich interessanter, dieses Fragen stellen. Und ich meine, hier im Artikel ist irgendwie ein Let other people help you. Das ist hier bezogen auf irgendwelche externen Ressourcen. Aber ich finde, das muss man viel stärker auch auf die Spieler beziehen, mit denen man da spielen will. Ich meine, vielleicht gibt es in der Region nur einen Gott, dann hat man es einfach. Oder sonst erschafft man da zusammen was. Das kann, glaube ich, auch viel Spaß machen. Und wenn du dann noch einen Kleriker hast, dann ist es, glaube ich, nochmal ein Punkt, der dann noch zusätzlich dazu kommt.
Also es ist auch eine Vorgehensweise, die ich eigentlich viel spannender finde, wenn man mit der Gruppe zusammen halt da Sachen halt entwickelt. Also wie jetzt bei Beyond the Wall oder halt hier auch mit In die Ferne haben wir ja auch gemacht im Podcast, dass man halt zusammen das Ganze irgendwie und den Input aus verschiedenen kreativen Köpfen hat. Weil so, ich bin halt kein Tolkien oder...
Ja, weil man will ja auch was anderes machen. Ich glaube, dieser Vergleich ist darum auch immer ein bisschen schwierig. Wenn ich nur eine Geschichte erzählen wollte, dann könnte ich natürlich meine Götterwelt da draufsetzen und die Leute müssen damit leben oder auch nicht. Und die hören auf, das Buch zu lesen. Aber ich will ja zusammen mit Leuten was erleben. Und wenn ich denen eine vorgekaute Welt bis zum Letzten gebe, mit 17 Hauptgöttern, 58 Untergöttern und dann vielleicht noch ein Beziehungsgeflecht zwischen denen, dann kann das eine super Sache sein, wenn da irgendwie auch noch dieser Religionskrieg eine Rolle spielt. Aber wenn die Spieler sagen, hör mal, wir haben auf so Religionskram eigentlich überhaupt gar keinen Bock, dann kannst du die Welt schon, oder zumindest diesen Aspekt eigentlich schon in eine Tonne hauen.
So. Das ist ja die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, wo der Spieler hat sich wirklich viel im Kopf gemacht hat und am Ende hat das aber überhaupt nicht funktioniert, weil die Spieler halt kein Interesse an der Welt oder auch keinen Spaß an der Welt hatten. Ein Roman in der Welt wäre vielleicht total spitze gewesen, aber da war das halt. Und wenn du halt die Spieler mit einbeziehst in diese ganze Gestaltung oder die ganze Gruppe halt, dann ist sie ja viel mehr rein investiert. Also die denken sich ja dann auch Sachen aus oder bringen Input rein oder Götter dann halt in dem Beispiel, die auch interessant finden, die halt irgendwie auftauchen lassen wollen, die irgendwie da Konflikte haben wollen oder der Kleriker soll halt so ausgeprägt sein wie diese Göttin und dann haben sie halt da ein bisschen mehr Elan halt auch da mitzuspielen.
Zumal die Spieler dann die Sachen auch kennen, also das ist auch noch ein großer Vorteil, ne? Also du musst dann eben nicht so ein kleines Dossier lesen über die Welt oder so, sondern man baut das gemeinsam. Das hatte ich auch damals mit Ralf, Lutz und Matthias, als wir Dungeon World gespielt haben. Also beziehungsweise wir haben sehr viel Welt gebaut, dann haben wir Dungeon World gespielt und festgestellt, dass das Spiel irgendwie etwas merkwürdig ist. Und dann haben wir erstmal diskutiert über die Regeln. Aber Weltenbau, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und später haben wir natürlich auch rausgefunden, wie dieses Spiel funktioniert. Es gibt eine ganz schöne Liste übrigens an Fragen von Jeff Reens. Der hat das Broodmother Sky Fortress geschrieben und hat natürlich auch Jeffs Gameblog. Das ist auch so ein relativ bekanntes Oldschool-Blog. Und da gibt es dann eben so Fragen wie zum Beispiel, wer ist der größte Magier im Land? Wer ist der größte Krieger im Land? Wer ist die reichste Person im Land? Gibt es Regionen in der Welt, in denen Schwerter oder Magie nicht genutzt werden dürfen? Also zum Beispiel eine Stadt, die einen Bann darüber gelegt hat oder sowas. Oder gibt es irgendwelche Kriege, in denen ich kämpfen könnte? Oder gibt es eine Geheimgesellschaft, gegen die ich antreten kann oder bei der ich Mitglied werden kann? Und diese Fragen geben der ganzen Region so einen gewissen Fokus, je nachdem, wie eben die Antworten ausfallen.
Und schön, da fallen dann gleich Geschichten ein, wie ich mir dann vorstelle, dass sie den größten Krieger, von dem man gehört hat, treffen. Und in Wirklichkeit ist das irgendwie ein versoffener...
zum Beispiel.
Tunichtgut, der nur geschafft hat, seinen Ruf... Warum auch immer in dieser einen Region so ein bisschen hochzupuschen.
Oder das Yoda, das soll der mächtigste Jedi-Meister sein. Ja. Oder stell dir vor, die reichste Person ist einfach ein 5-jähriges Kind. Ja. Das ist eben dann der Erbe des Königs, der gestorben ist. So, und dann, okay, was bedeutet das? Wie kann ich das benutzen? Sorgt das dafür, dass Kriege ausbrechen, um dieses Kind zu ermorden, um den Reichtum abzugreifen, um das Königreich abzugreifen oder sowas? Wirklich interessant, ja.
Ja, das ist aber, wenn du die richtigen Fragen hast oder die richtigen Mechaniken, dann kann man da richtig gut aus der Gruppe was rausholen. Oder halt auch für sich selbst, wenn man da irgendwie auch sich selbst solche Fragen halt stellen kann. Ich habe halt Probleme damit, wie gesagt, einfach nur so das blanke Notizbuch zu nehmen und dann darauf loszuschreiben. Gibt bestimmt Leute, die das können, aber ich würde mal sagen, die Mehrheit kann das nicht. Und da sind solche Sachen wie diese Fragelisten oder so Würfeltabellen oder Karten, glaube ich, sehr, sehr hilfreich für sowas. Also da sollte man, wenn man sowas vorhat, sich schon irgendwie mal ein bisschen inspirieren lassen.
Wobei ich glaube, man kann auch einfach erstmal stereotypisch anfangen. Es wird mir jetzt erst irgendwie klar, über was ich noch alles hätte nachdenken können, sollen, müssen, wie auch immer. Aber ich glaube, das war so gar nicht nötig. Es war das Standard-Fantasy-Dorf, wo man angefangen hat. Und dann diese 3 Magier, die irgendwie das Reich kontrollieren und so, das ist dann sehr schnell aus der Gruppe heraus entstanden. Das heißt, man muss, glaube ich, wirklich nicht das Riesending am Anfang vorbereitet haben, sondern ein paar gute Ideen und dann mal gucken, wie so ein bisschen die Spieler drauf reagieren.
Ja, und das Spielen ist ja dann auch tatsächlich der wichtige Punkt. Also da ist auch wieder ein weiterer Tipp innerhalb des Artikels ganz spannend, dass du die Kampagne natürlich spielst. Und die Kampagne sollte vielleicht um ein besonderes Ereignis rumgebaut sein. Das heißt also, die große Invasion eines fremden Reiches, die Portale, die sich öffnen zur Hölle, die Pest, die sich ausbreitet innerhalb des Reiches oder sowas. Und das finde ich gar nicht schlecht. Dann startet man nämlich direkt mit einem globalen Konflikt, dem auch die Charaktere ausgeliefert sind und der die Sachen so ein bisschen durcheinander wirbelt, die man gerade aufgebaut hat.
Da bist du ja auch schon im Grunde beim Schatten des Dämonenfürsten, wo du halt im Grunde kurz vor der Apokalypse stehst und davon sind halt alle irgendwie betroffen.
Genau, und jeder geht anders damit um. Einige versuchen das aufzuhalten, andere versuchen ihre Möglichkeiten zu nutzen, um ihren Einfluss zu steigern. Das sind alles Optionen, die es dann gibt, ja.
Ja, also wenn man sowas hat, ist natürlich erstmal interessant, was ist das Event und was hat das halt für eine Konsequenz? Also wie wirkt sich das denn aus? Also am besten auch ein Event, das halt auch auf viele, nicht unbedingt auf alle, aber auf viele Leute und auf viele, viele Wesen in der Welt halt auch irgendwie ja, einen Einfluss haben oder das beeinflussen halt. Vielleicht ist Geld nichts mehr wert, weil irgendjemand hat so viel Gold gefunden, dass es einfach in Massen vorhanden ist. Und dann ist es halt, ja okay, aber jetzt gibt es auf einmal das Problem, dass der ganze Handel irgendwie zusammenbricht, wie er bisher war. Und jetzt fangen halt die Leute an, wieder Waren zu tauschen, was aber dazu führt, dass du halt Transportprobleme hast, weil du musst ja jetzt viel mehr Zeug mit dir rumschleppen oder jeder muss irgendwie Zeug rumschleppen, weil wenn du von einem was haben willst, dann kannst du ihn ja auch nur mit anderen Waren entgegenkommen. Also ein Event, das halt auch wirklich viel beeinflusst, kann da schon so ein herausstechendes Merkmal sein, ganz klar. Und sich dann halt auch abheben von dem üblichen Klischee. Wenn du halt sagst, okay, ansonsten ist es halt so das Standard-Mittelalter-Fantelalter-Edo-Setting, aber hier die eine Sache, wunderbar.
Ja, und es kann selbst, wenn du so ein Sandbox-artig ans Worldbuilding rangehst, brauchst du irgendeinen Impuls. Also klar, du kannst, mein Beyond the Wall lebt davon, zumindest ohne in die Ferne, episodenhaft im gleichen Dorf spielen und sich das immer so ein bisschen weiterentwickeln lassen. Aber wenn du das Ganze größer aufziehen willst, brauchst du auch einen größeren Maßstab von Ereignis, was da im Raum steht.
Ich würde auch dieses Ereignis nicht allzu weit in die Vergangenheit setzen. Dazu neigt man ja auch, dass man eben so eine sehr lange Geschichte hat, die irgendwie super wichtig ist. Aber ich glaube, dass die wenigsten sich wirklich dafür interessieren, was vor 150 Jahren oder 200 Jahren passiert ist. Da muss man ja nur an unsere Welt denken. Wer weiß denn, was vor 200 Jahren hier passiert ist in unserer Ecke hier, in Gelsenkirchen? Keiner.
Nicht.
Ja, aber die...
Also ich glaube, das Dorf gab es schon, aber...
Ja, also...
Aber dann hat irgendwann einer, hat da Kohle gefunden.
Genau,
dann ging es ab. So, da hast du dann wieder ein Event. Wenn das aber jetzt schon so lange her ist wie jetzt, ist es auch eigentlich schon wieder egal, weil das ist halt normal.
Genau.
Aber in dem Moment, wo das halt passiert ist, beziehungsweise so ein paar Jahre danach, hat das halt einen riesen Impact. Ja, dann kommen auf einmal alle Leute und auf einmal bauen Firmen da irgendwelche Sachen hin und die Stadt wird immer größer, lauter Leute ziehen da hin, Überbevölkerung oder auch die haben dann Bedarf an anderen Dingen außer Kohle. Das ist ja wieder direkt Bewegung drin.
Ich glaube, das Entscheidende ist, du musst alles ja irgendwie an die Geschichte ankoppeln. also an die Charaktere, an die Kampagne, die du spielst. Da kann ein Ereignis vor 150 Jahren interessant sein, wenn es was mit der aktuellen Situation zu tun hat. Also, was weiß ich, irgendein altes Dokument vor 150 Jahren kann nachweisen, dass der König, der gerade auf dem Thron sitzt, eigentlich gar nicht der richtige König ist. So, dann hat das plötzlich irgendwie einen Hintergrund, diese Geschichte. Aber das ist dann eher ein Plot als Teil dieses großen Ereignisses, der stattfindet.
Ja, und dann ist es auch egal, ob das irgendwie 200 oder 2000 Jahre her ist, weil das ist halt jetzt gerade interessant, weil es jetzt wieder auftaucht. Und so ist ja genauso, wenn du irgendwie, keine Ahnung, hier ist ein Landstrich, ist Dämonen verseucht, weil damals eine Schlacht da war. Mhm. Da reicht damals. So, da war eine Magierschlacht. Ja. Und jetzt ist alles verseucht. Ja, jetzt ist alles verseucht. Ob die Schlacht jetzt irgendwie vor 100, 300 oder 6000 Jahren war?
Ja, vor allem so braucht man den Zwischenraum nicht massiv definieren. Also wenn es vor 150 Jahren den Thronräuber gab, der jetzt auf dem Thron, also dessen Nachkommen jetzt auf dem Thron sitzen, muss ich nicht den, also klar kann ich gerne machen, Familienstammbaum und XY malen und irgendwie alle Ereignisse, die in den 150 Jahren in dem Land passiert sind, genauestens aufschreiben. Die Frage ist, wie viel davon kriege ich in meinem Spiel untergebracht, und das wird wahrscheinlich nicht allzu viel sein.
Ich glaube, es ist grundsätzlich nicht verkehrt, wenn man dann Interesse hat, das eben auszuarbeiten als Spielleiter oder vielleicht auch zusammen mit der Gruppe. Also, dass sich dann vielleicht im Laufe des Spiels irgendwie was entwickelt und dass immer mehr Fakten dazukommen und mehr Details. Also, so ähnlich hätte ich das jetzt auch für unsere Geschichte geplant, dass wir dann eben an einem Block oder was das alles irgendwie zusammen ergänzen und dann, dass man das eben auch sortiert, dass man dann durchaus eine Kampagnenwelt hat, die eben ein bisschen wächst, je nachdem, welche Details hinzukommen. Aber das muss eben nicht von Anfang an vorgesetzt werden. Ist eigentlich, so wie ihr es gerade sagtet, genau richtig. Da gab es diese große Schlacht oder da gab es eben den Thronräuber. Und wann das genau war, gucken wir dann mal, wie das so passt innerhalb unserer Kampagne, die wir spielen.
Das ist mir das Gleiche wie mit dem Charakterhintergrund. Du kannst den auf 20 Seiten ausformulieren. Du kannst dich aber auch auf die Punkte fokussieren, die wahrscheinlich dran sind. Und beides ist okay, aber du musst eben darauf gefasst sein, wenn du 20 Seiten Charakterhintergrund hast, dass davon nur der größte Teil, den du davon geschrieben hast, hast du nur für dich geschrieben. Das kann schön sein, das kann dir Spaß machen, es spricht auch keiner was gegen, aber du wirst dich nicht hinsetzen können und am Lagerfeuer mal sagen können, ach, wisst ihr was? Ich muss euch jetzt mal meine Lebensgeschichte erzählen. Und dann fängst du an zu erzählen. Das wird den anderen wahrscheinlich nicht so viel Spaß machen.
Wie würdet ihr denn die Charaktere mit der Hintergrundwelt verknüpfen? Wollt ihr dann im Dorf starten? Oder wären das sozusagen Leute, die sich hier super gut auskennen? Oder wie würdet ihr das aufbauen?
Das finde ich eine schwierige Frage, weil das ist halt auch so ein bisschen davon abhängig, wie will ich die Welt eigentlich jetzt aufbauen? Also will ich viel Beitrag von den Spielern oder viel Input mit reinnehmen? Oder habe ich echt schon so ein gutes Konzept und das will ich mir jetzt nicht unbedingt in Anführungsstrichen kaputt machen lassen? Finde ich schwierig. Und das Ding ist ja auch, so toll der Dorfanfang ja auch immer ist, der bringt halt auch die Schwierigkeit mit, oder naja, das eine wirkliche Schwierigkeit ist es vielleicht nicht, aber es ist halt irgendwie immer, ja, alle kommen aus demselben Dorf und kennen sich halt schon Ewigkeiten und sind da irgendwie zusammen groß geworden und da hast du halt keinen Platz für, ich nenne es mal, exotische Charaktere.
Ich hatte eine Variante dafür gefunden. Also ich wollte die Kampagne so starten, dass ihr mit dem Schiff an der Küste strandet.
Das ist ja auch was ganz Innovatives. Ja gut, aber nein, so klischeehaft das ist, das würde wahrscheinlich funktionieren, um halt auch ein bisschen exotische Charaktere zusammenzuwerfen.
Ich glaube, wir hatten sogar einen Exoten dabei, der ist dann irgendwie da mal gelandet. Wie es vorhin, während wir gesprochen haben, deutlich, es gibt ja auch einen Unterschied fürs Ziel des Worldbuildings. Also mein Worldbuilding ist ja eher ein Sandbox und sehr geringes Worldbuilding gewesen, was man zusammen aufbaut. Da ist, glaube ich, die Verbindung am Anfang noch nicht so stark, weil es noch keine... Ich habe ja selber keine Geschichte, die ich erzählen will. Also die ergibt sich vielleicht irgendwann, aber ich hatte jetzt... Natürlich hatte ich so ein paar Ideen im Kopf, aber keine große Geschichte, als ich in den ersten Spielabend reingegangen bin. So ein bisschen wie bei Dungeon World, kann man vielleicht sagen. Wenn du natürlich irgendwie eine Geschichte erzählen willst und die Welt aufbaust, um irgendwie schon eine größere Bindung und eine Kampagne festzumachen, die diesen Konflikt vielleicht eben auch wirklich ins Zentrum setzt und die Spieler sollen am Ende eine Lösung dieses Konflikts bringen, also einen stärkeren, roteren Faden da reinzubringen, dann ist vielleicht so eine Anknüpfung sinnvoller. Aber das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich eher von der Art der Kampagne, die man spielen will, als von der Art des Worldbuildings.
Eine große Kampagne mit einem langen Handlungsbogen oder sowas, die habe ich nicht. Also sowas habe ich nicht geplant. Mir geht es eher darum, es ist so ein bisschen wie bei Robert E. Howard oder sowas. Du hast kleine Geschichten, also ne, so Kurzgeschichten im Grunde, die alle in derselben Welt spielen. Und es ist nicht der Herr der Ringe, wo du im Auenland anfängst und anschließend in Mordor landest. Mit der einen großen Handlung. Sowas werden wir bei Dungeon Crawl Classics ja nicht spielen. Wir werden hier eher so kleinere Geschichten spielen, vielleicht sogar den Spielleiter ab und an mal wechseln, damit ich das auch mal spielen kann. Und dadurch haben wir eben ein Setting, ein Kontinent eben, wo wir eben diese Handlung platzieren können. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Vielleicht wird das, wenn wir hier nochmal ein, zwei Podcasts zu dem Thema machen. Und ich glaube, es gibt auch noch viel Material, was man sich dazu anschauen kann. Und ich bin erst am Beginn meiner Recherche. Aber ich habe zumindest hier schon ein paar gute Sachen mitgenommen. Also, dass man eben zum Beispiel mit etwas Kleinem starten soll und das dann ausarbeitet. Dass man mit den wesentlichen Dingen starten sollte, wie eben die Religion oder die Wirtschaft oder die politische Lage oder sowas. Und dann natürlich, dass man sich irgendwie von anderen Leuten helfen kann, indem man denen Fragen stellt und das eben gemeinsam mit den Spielern zusammenbaut.
Die Idee, die mir jetzt gerade nochmal gekommen ist, ist ja auch, wenn du sagst, okay, ich möchte halt ein bisschen mehr abdecken als nur mein kleines Dorf und von dort aus ausbreitend. Du kannst ja auch an mehreren Stellen klein anfangen.
Das stimmt, ja. Du kannst die Welt von zwei Seiten aufbauen.
Zum Beispiel, oder die Idee, die ich jetzt gehabt hätte, wäre halt, okay, du fängst halt mit so einem Dorf an, ja, so, und dann geht's von dort aus so ein bisschen hinaus in die Welt. Und dann machst du halt irgendwann den Cut und sagst, alles klar, warum auch immer. Ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel, was du eben hattest. Wart ihr mit dem Schiff unterwegs und er leidet Schiffbruch an einer völlig anderen Stelle in der Kampagnenwelt. Und von dort aus ist dann halt im Grunde die neue Dorfposition, sag ich einfach mal. Und von dort breitet sich hier wieder aus. Oder ihr macht eine Expedition irgendwo hin und dazu müsst ihr erstmal eine lange Reise machen und dann kommt ihr halt da an und dann seid ihr auf einmal in einem Dschungelgebiet und dann geht's von dort aus wieder. Aber allein damit du auch eine etwas größere Entfernung und auch den Umfang von der Kampagnenwelt zusammen mit den Spielern halt auch machen kannst, weißt du, so, weil sonst hast du halt, üblicherweise hängt man ja die ersten paar Stufen sowieso immer nur in seinem engeren Umfeld rum und die Chance, dass man das andere Ende des Kontinents mal sieht, ist ja, also, wenn man nicht gerade eine Kampagne, die episches Ausmaß hat, spielt, ja meistens eher gering. Aber wenn man das halt versucht zu provozieren, dass das passiert, um halt diese Welt weiter auszugestalten mit Hilfe der Spieler, dann ist das ja, glaube ich, eine ganz, ganz sinnvolle Sache.
Ich meine, es ist im Prinzip der Spielstil, den ich damals, als man mit DSA angefangen hatte, ne? Also einmal bist du oben im Norden und beim nächsten Spielabend bist du irgendwo im tiefen Süden so ungefähr. Ohne sich zu fragen, warum und was der Weg dazwischen, sondern einfach, weil du die Geschichten spielen wolltest. Und das ist da ja ähnlich möglich. Da spricht ja auch nichts gegen, plötzlich einen anderen Teil der Welt dann zu erkunden, wenn man sich nicht ewig damit aufhalten muss, wie viele Tage war ich denn unterwegs, jetzt muss ich Rationen abstreichen.
Ja, genau. Und muss man, so wie kommen wir da überhaupt hin und dann wie finanzieren wir das und was passiert alles auf dem Weg? So, da macht es dann vielleicht doch wirklich Sinn, mal wieder in diese Egal-Mentalität hineinzufallen und zu sagen, nö, wir sind jetzt einfach da, weil da ist gerade cool.
Was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, wenn wir das Dorf nehmen als Ausgangspunkt oder sowas, dann ist das natürlich auch eine gewisse Form von Basis. Die Charaktere können dann immer wieder zurückkommen. Das wird ja bei In die Ferne zum Beispiel so benutzt. Das heißt, wir haben das Dorf in der Mitte und drumherum ist die Welt, die gemeinsam mit den Spielern gebaut wird. Das finde ich auch nicht schlecht, weil dann hast du diese eine Basis. Das ist dieser Teil der Geschichte. Und wenn zum Beispiel der Nächste übernimmt, kann er eine neue Basis haben. Vielleicht fängt das an im Dorf. Und die nächste Basis ist eine alte Festung, die die Charaktere finden und wieder herrichten können oder sowas. Und dadurch entwickelt sich ein größeres Spektrum, einen größeren Bereich, den die dann wieder erforschen können, mit was Neuem.
Ja, man sieht, es gibt 1000 verschiedene Arten, eine Welt zu bauen. Nicht nur inhaltlich, sondern auch vom Herangehen. Ich glaube, wir haben jetzt mal so einen Einstieg darin gemacht. Ich glaube, viel mehr kann man das an dieser Stelle gar nicht sagen. Ja.
Das ist ganz grob. Also da haben auch viele schlaue Leute schon viele schlaue Sätze zugeschrieben und auch dumme wahrscheinlich, die wir dann jetzt auch gar nicht kennen. Also ich habe jetzt auch gerade erst angefangen, so ein bisschen zu gucken. Ich habe doch hier, ich glaube, jeder Rollenspieler, wenn der mal in sein Regal guckt, der findet irgendwo eine Anleitung für sowas. Ob die jetzt gut ist oder nicht, aber eine Anleitung, ob das jetzt dieses Worldbuild-Guide, was du meintest. Ich meine, in den Dungeon Master-Büchern für D&D ist eigentlich auch immer irgendwie sowas drin. Und auch in vielen anderen. Oder es gibt halt auch ganze Spiele, die das halt nur machen. Oder sich nur theoretisch damit auseinandersetzen. Gibt es ja auch Bücher. Also da ist auf jeden Fall noch was drin. Um ehrlich zu sein, wie gesagt, ich habe mich selber damit wirklich nie intensiv beschäftigt. Aber vielleicht werden wir noch schlauer und können da in der Fortsetzung noch ein bisschen drauf eingehen.
Mit absoluter Sicherheit. Also wenn hier Tipps sind für Artikel oder Podcasts oder was weiß ich, Videoserien,
ja, wenn Erfahrungsberichte.
Mich würde das sehr interessieren. Ich bin da gerade dabei. Ich bin auch sicher, dass, wenn wir die Kampagne spielen, geben wir auch den Blog irgendwie frei, sodass Leute irgendwie gucken können, wie wir das spielen und wie wir unsere Kampagnenwelt aufbauen. Vielleicht können wir die nochmal irgendwie verwenden für irgendwas. Wer ja, weiß.
Machen wir Millionen mit.
Ja, ja, Filmrechte.
Filmrechte. Netflix, ja. Netflix-Serie. Ja. Netflix-Serie.
Genau, die brauchen uns. Die warten förmlich darauf, dass wir endlich loslegen mit der Kampagne. Ja.
Ja, und zweifel mal mit Crowdfunding.
Genau, aber solche Geschichten finde ich eben spannend. Also ich finde das ganz interessant. Und es ist eben was Neues, worauf ich mich einlassen kann, während ich gerade mal nichts lektoriere. Es ist übrigens dann auch ganz interessant, wenn man damit anfängt, dass man sich diese Weltenbeschreibung nochmal anschaut, die man eben vor Ewigkeiten sich mal durchgelesen hat. Und dann hat man nochmal einen neuen Blick auf die vergessenen Reiche oder Aventurien habe ich mir jetzt nicht angeguckt, aber zum Beispiel Hyperborea oder Cimmerien oder die anderen Reiche in Hyboria von Robert E. Howard's Cone. Und ich bin mir sicher, dass wir da vielleicht nochmal drauf zurückkommen werden auf die Sachen und ich hoffe auf den einen oder anderen Tipp in den Kommentaren bei uns.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ich bin gespannt, was bei dir dabei rauskommt. Ich bin gespannt auf Kommentare, Hinweise, Welten, die ihr gebaut habt in den Kommentaren. Und also eher die Herangehensweise, die ihr dabei genutzt habt. Und ich glaube, damit sind wir fertig und können uns für heute von euch verabschieden.
Ja, dann bis zum nächsten Mal.
Ja, bis dann. Tschüss.
Tschüss. Ciao.